Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu der neuen Folge Astra Colada. Ich bin immer noch nicht da, beziehungsweise nicht in Hamburg und sitze heute an der Mosel. Wir sind heute in Trier mit dem Schlagerfest XXL. Die Sonne scheint, wir haben fast 21 Grad und es ist unfassbar schön hier. Trier ist sowieso eine wunderschöne Stadt, davon ganz abgesehen. Wenn man nicht in Trier war, fahrt da mal hin, das ist super. Daher sitze ich jetzt an der Mosel, habe eine halbe Stunde frei und hänge so ein bisschen ab. Es ist sehr schön, wie gesagt. Die Tour läuft hervorragend. Es ist ein Traum. Es ist der Traum eines jeden Menschen, der irgendwie was mit Punkrock, Indie oder was auch immer Hardcore-Musik zu tun hat, mal einmal ein Schlagerfest zu machen. Ich kann das nur jedem empfehlen, wer die Chance hat, das zu tun, sollte es bitte instant machen. Was hier passiert, glaubt man nicht. Wir haben Einhörner, wir haben Schlauchboote, wir haben ein großes Flugzeug, wenn Oli P. Flugzeuge im Bauch singt. Das ist ein riesengroßes, aufblasbares Flugzeug. Es ist der Wahnsinn. Es ist voll schön, es ist eine tolle Tour, ich freue mich und ich hoffe, ihr genießt die neue Folge Astra Colada. Und ich hoffe, ich habe auch einen guten Ersatz. Ich weiß gar nicht, wer heute mein Ersatz ist. Ich hoffe, er vertritt mich oder sie vertritt mich würdig. Whoa, I just got scared. I've been locked up for so long. And I didn't want to be merged with a cough. I said it there. Now we all knew the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend. It's the end of this message, call again.
Meine Damen und Herren, es ist Folge 110. Es ist heute der 5. Mai und ich sitze nicht mit Daniel, sondern mit der wundervollen
Katharina
Schlaab im Raucherraum der Hebebühne. Und wir haben heute den Podcast außerhalb der Astra-Stube in die Hebebühne verlegt, weil wir heute einen wundervollen Gast haben und den gerade vorm Soundcheck abgeholt haben. Und was soll ich sagen? Ich gucke gerade in zwei wundervolle Frauenaugen. Vier.
Also es ist sehr schief scheinbar.
Das geht. Ich habe das Gefühl, ja, manchmal kriegt man seine Augen ja auch nicht so richtig auf. Es war bestimmt ein richtig langer Abend gestern. Für dich?
Nicht. Ich war anständig.
Du warst anständig?
Ja.
Perfekt, du hast dich gut darauf vorbereitet, denn vor uns sitzt die wundervolle
Emily Roberts.
Ey, krass.
Hallo.
Moin.
Ich wünschte, ich hätte auch nichts gemacht gestern.
Aber wo warst du?
Wir haben in Hannover gespielt. Genau, ich bin gerade auf meiner ersten Headliner-Tour und gestern war Hannover dran.
Du hast gerade gesagt, dass die jetzt schon seit 2 Jahren verschoben worden ist.
Ja, Mann, ja. Wir haben diese Tour jetzt 3-mal umbenannt und ich kann es gar nicht glauben, dass es jetzt tatsächlich passiert ist auch so. Heute ist Hamburg, Heimatstadt, Tourabschluss in Hamburg.
Tourabschluss.
Und ja, Tourabschluss in Hamburg. Ich freue mich so übertrieben krass doll. Und it's been 2 years in the making. Völlig verrückt.
Ja, 2-mal neu geplant, ne? Also wahrscheinlich auch wirklich Gedanken gemacht, was machst du, wie nennst du es, wenn du das 2-mal umbenennst?
Ey, und es ist auch so krass einfach, ich habe halt jetzt natürlich Songs dabei, die es alle auch damals noch gar nicht gab, also ganz viel, ganz neu. Wir haben witzigerweise, ich habe einen ganz, ganz tollen Support-Act dabei, der heißt Ashley Singh aus London. Und Ashley und ich haben wir hatten eine kleine Tourpause, weil ich wollte gerne die Shows halt so Richtung Ende der Woche am Wochenende spielen, natürlich, damit wir alle richtig feiern können. Und in der kleinen Pause, die wir in Berlin hatten, 3 Tage, haben Ashley und ich einfach einen Song, den ich im Dezember angefangen habe zu schreiben, haben wir einfach fertig geschrieben. Und den haben wir einfach jetzt noch mit auf Tour genommen.
Krass. Aber das sind ja dann die guten Sachen am Verschieben.
Ja, voll, voll. Ja, ich muss auch sagen, ich freue mich krass, dass es so gekommen ist. Also für mich war halt, ich war vor 2 Jahren, als die Tickets online gegangen sind, als die Tour angekündigt wurde, war ich gerade auf Support-Tour mit James Blunt und wir haben 6 Shows gespielt, sollten eigentlich 6 Wochen unterwegs sein mit James Blunt durch ganz Europa und dann sind wir halt nach 6 Shows nach Hause gefahren in den Lockdown, ne? So, und das war halt einfach übertrieben krass. Das mussten wir erstmal verdauen. Dann war 2 Jahre einfach, ne, nix. Ihr wisst es, wie es war und deswegen, es ist so Wahnsinn, wie sich alles halt verändert hat in der Zeit. Und jetzt steht einfach irgendwie auch eine komplett andere Person gefühlt auf der Bühne auf einmal.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
28.
Ja, das sind schon die großen Schritte von 25, 26 zu 28. Wie hat sich diese Frau verändert? Ich meine ganz ehrlich, du hast gerade gesagt, ne, du spielst halt hier Hometown-Konzert, aber eigentlich bist du halt richtig hart nach Berlin gezogen und bezeichnest trotzdem das hier als Homeshow.
Ja, natürlich. Hamburg ist meine Perle und bleibt es auch immer. Ich liebe Hamburg. Vor 4 Jahren? Vor 5 Jahren? Ich habe wirklich kein Zeitgefühl mehr. Seit der Pandemie, so eh nicht gut, aber seit der Pandemie gar kein Zeitgefühl mehr. Ich glaube, 2019 bin ich nach Berlin gezogen, im Januar, weil einfach in Hamburg, ich meine, ihr wisst es ja, ne, was kulturell in Hamburg so passiert ist. Der kleine Donner hat zugemacht erstmal. Und der kleine Donner, wie es ihm damals halt gab, so, das war halt die Anlaufstelle für NewcomerInnen, um halt wirklich kleine Konzerte zu spielen, sich auszuprobieren, die Jam-Session, die immer da war und so. Es war voll wichtig. Und dann ist das weggegangen und diverse Clubs irgendwie haben ja auch zugemacht. Und ich hatte das Gefühl, kulturell ist total viel eingegangen in Hamburg.
Also schon vor der Pandemie?
Ja, genau, als ich halt weggezogen bin, also bevor ich weggezogen bin. Ich habe das Gefühl, ich konnte in Hamburg irgendwie keinen Blumentopf mehr gewinnen, weil ich mache Popmusik, ne? Und ich habe schon immer Popmusik gemacht. Ich liebe Popmusik.
Du musst dich jetzt hier nicht entschuldigen, dass du Popmusik machst. Aber es klingt gerade wie eine Entschuldigung.
Eben, mache ich auch nicht, weil ich liebe Popmusik und ist ja auch einfach ein fettes Genre irgendwie und ein sehr breites Genre und ist, was sich auch die ganze Zeit verändert. Aber es ist schon der Überbegriff ist schon Pop bei mir. Und ich habe das Gefühl, in Hamburg wurde mir das oft von diversen auch Institutionen, die es hier gibt, vorgeworfen. Als würde ich irgendwie nach Kommerz jagen, irgendwie so. Und als wäre ich immer so dem nächsten Radio-Hit hinterher. Hm. Also als wäre das kalkuliert. Dabei sind halt meine Vorbilder immer einfach wirklich große Popmusikerinnen gewesen. Und ich war so, das ist halt die Mucke, die ich machen möchte und die natürlich aus mir rauskommt. Und ich habe irgendwie für mich hier so die Bühnen nicht mehr so gefunden. Und dann dachte ich, okay, ich muss in die nächstgrößere Stadt. Und das ist natürlich Berlin in Deutschland. Und das ist halt übertrieben krass, was halt in Berlin an Popmusik gemacht wird.
Also da hast du nicht das Gefühl, dass du dich dafür rechtfertigen musst oder dich erklären musst, sondern kannst einfach machen.
Nee, ja, es war voll krass. Hier habe ich meinen ersten Labelvertrag unterschrieben und war halt bei einem kleinen Label und war da auch einfach sehr falsch aufgehoben, muss man sagen. So.
Weil die dich nicht als Künstlerin verstanden haben?
Ja, also es ist natürlich auch ein ganz langer Weg. So, ich wurde mit 19 das erste Mal gesigned. Hab da auch Max kennengelernt, ne, dem hier die Hebebühne gehört. Max saß in der Jury von Hamburg Rockt, weil er das im Jahr davor gewonnen hat. Und ich war dann, 2013, habe ich da mitgemacht. Und da habe ich Max kennengelernt und seitdem sind wir halt auch befreundet. Und da war das erste Mal, dass ich so auf Bühnen stand. Wirklich davor habe ich, glaube ich, erst so 5 Mini-Auftritte in meinem Leben gespielt. Und dann wurde ich direkt gesigned. Und ich wusste halt noch gar nicht so richtig, wer ich bin als Künstlerin. Natürlich, ich war 19 Jahre alt, ne, und habe gerade so angefangen. Ich schreibe, seit ich 15 bin, Songs. Und das, was ich damals machen wollte, mein Produzent damals, wollte das nicht so machen mit mir irgendwie so. Also wir haben uns immer sehr viel so irgendwie gestritten, was das Richtige ist. Oh, toll, hier wird gerade ein Kaffee reingereicht. Danke dafür, das ist ganz fantastisch. Wieso?
Dankeschön, ich Malte.
Danke, Malte. Ich schnapp mir den mal hier hinter meiner Burg. Boah, das ist aber hier. Danke. Beautiful.
Ein großer Schluck aus der Kaffeepflöre. Lebenselixier.
Ich muss sagen, nach gestern, ich brauch den. Ich brauch den, Leute. Hannover war wild. Genau, und deswegen musste ich halt leider meiner wunderschönen Heimatstadt so ein bisschen in den Rücken kehren. Ich bin natürlich übertrieben oft hier. So, ich habe meine Familie lebt hier, meine Mama, meine Schwester, meine ganzen alten Freundinnen so. Aber beruflich war das schon die absolut beste Entscheidung, die ich getroffen habe da. Weil ich mich dann mit ganz, ganz vielen Leuten ausprobieren konnte. Ich habe so richtig so eine Ho-Phase durchgemacht und mit jedem und jeder Produzentin so gearbeitet, weißt du? Und habe ich mich genremäßig so ausgetobt. Auf einmal saß ich halt mit jungen Leuten im Studio, die halt richtig fett elektronisch auch produzieren konnten. Und das war halt leider bei mir in Hamburg nicht der Fall. So, da kamen immer sehr oldschool halt ganz, ganz, ganz tolle Musiker ins Studio und haben echte Instrumente eingespielt. Und das ist natürlich ganz krasse Kunst, auch die da machen und so. Aber ich wollte halt immer viel elektronischer sein. Und in Berlin ging das dann.
So gesehen, dass die Hamburger Indie-Polizei ist gekommen und die wollte dich in eine Richtung drücken.
Immer.
Und Ich meine, du bietest ja auch sehr viel Angriffsfläche. Also ich gehöre mit zu dieser, wahrscheinlich gehöre ich auch mit zu diesen Indie-Polizisten, das tut mir wahnsinnig leid, aber deshalb, ich meine das nicht böse im Sinne von, du bietest sehr viel Angriffsfläche, aber du bist schon präsent in dem, was du tust. Bei RTL zum Beispiel. Du hast halt den Song fürs Dschungelcamp gemacht.
Also
so. Und das ist ja auch das Ding, wo halt dann Indie-Polizei sagt, das kann doch nicht sein.
Ja, und das ist halt das Ding, weißt du, den In This Together habe ich mit Patrick Salmi, habe ich in Hamburg auch geschrieben, den Song. Und in Hamburg auch gemacht dann. Und Patrick Salmi, der jetzt ja ganz viel Zoe Wees so irgendwie produziert und sowas. Und wir haben halt diesen geilen Popsong einfach gemacht, so. Und der war draußen und ein halbes Jahr später kam dann halt mein Label und hat gesagt, yo, Emily, wir können das in Pitch reinhauen für das Dschungelcamp. Wollen wir das machen? Und ich habe mir das überlegt. Und war so, ja, Dschungelcamp ist halt natürlich die asozialste Geschichte, die wir mit unter anderem im Fernsehen haben, ja. Und ich find's auch ganz eklig, die Show. Aber dann habe ich mir halt auch angeguckt, so, was waren die Songs vom Dschungelcamp, worum es dann bei mir halt wirklich geht, um die Musik und wie liefen diese Songs und was für eine Plattform ist das für dich eigentlich musikalisch? Und wenn dich jemand fragt, hey Hauke, möchtest du eigentlich, dass dein Song jeden Abend von 6 Millionen Menschen gehört wird?
Sag ich, ja.
Dann sagst du halt nicht nein, so, weil so, das ist einer der krassesten TV-Pitches, die du gewinnen kannst, weil alle Major-Labels bewerben sich darum und einer kriegt den Zuschlag, ne? Und dass ich das in diesem Jahr bekommen habe, war ein Riesenglück für mich. Ich hatte natürlich noch nie so eine große Plattform. Die Plattform an sich war natürlich strange, Mann, ey. Aber der Zweck heiligt die Mittel, so in dem Sinne.
Prost, Kaffee.
Cheers.
Du wolltest gerade was sagen, Kader. Du hast so
ich atme immer so ein, ne?
Ja. Ich höre das von hier, dass so ein Gedanke, der ausgesprochen werden möchte.
Ja, aber ich möchte Emily auch nicht unterbrechen.
Nee, du musst mich manchmal unterbrechen.
Weil die redet die ganze Zeit.
Ich bin ja auch Radiomoderatorin. Ich kann ohne Punkt und Komma durchreden, wenn
ich... Du bist Radiomoderatorin, hast jetzt auch deine eigene Sendung, oder?
Ja, genau, bei Fritz mit Esther Graf zusammen.
Ach geil. Da hat sich mal Fritz, das junge Radioformat Fritz, hat sich mal eben kurz die Emily und die Esther geholt.
Ja, völlig geil.
Emily und Esther, wie heißt die Sendung?
Vitamin E.
Vitamin E.
Ja.
Warum Vitamin E?
Ja, weil wir haben lange einen Namen gesucht, ne? Und waren so,
ach Gott, jetzt verstehe ich es.
Und dann sind wir irgendwie bei Vitamin E gelandet, weil wir waren so, ey, es ist halt so, benenn mal ein Format, ne? So, schwierige Nummer manchmal. Voll. Vor allem in den Radioshow. Und dann war ich so, ganz ehrlich, wenn Gemischtes Hack geschafft hat, dass Gemischtes Hack jetzt für einen Podcast steht und nicht mehr für Rind und Schwein, dann kannst du irgendwie deine Show nach allem benennen. Und dann haben wir gesagt, fuck it, Vitamin E machen wir einfach.
Ja, kannst du zumindest auch keinen austauschen. Nee, ich wollte nur nochmal zu dem Song für Dschungelcamp, dachte ich nur gerade, du hast den ja nicht dafür geschrieben.
Nee, eben, der war ja auch schon
draußen.
Du hast
den nicht für dieses Format geschrieben, sondern du hast einen geilen Song geschrieben und der wurde eben dafür ausgesucht.
Ja, und wir haben einen riesen TV-Pitch damit gewonnen, weißt du? So, und das ist halt voll crazy.
Aber die unaufgeklärte Indie-Polizei denkt natürlich dann, wenn dieser Song in Verbindung gebracht wird mit dem Dschungelcamp, dass dieser Song halt auch dafür geschrieben worden
klar.
ist, weil man die Hintergründe eigentlich gar nicht kennt. Deshalb ist es ja auch mal schön, nach außen zu sagen, nee, dafür wurde er nicht geschrieben.
Genau, und er war auch vorher schon draußen und er hat auch vorher schon gut performt, so weißt du. Und deswegen wurde er auch dann genommen, weil er vorher schon gut performt hat und lief und irgendwie die Leute den eh schon gefeiert haben. Und das war mein erster Label-Release und Spotify hat uns da auch unfassbar supported, direkt mit so. Und ich muss sagen, der Song hat jetzt 15 Millionen Streams oder sowas.
Ja, da würden sich einige Bands, die halt auch Teil der Indie-Polizei sind, sich die Finger ausreißen.
Ja, für die 3 Euro, die du damit verdient hast.
Ja, das macht man
deswegen, nicht deswegen, weißt du, so, no regrets. Und der Song ist immer noch ein absolutes Highlight vom Set, natürlich. Und es ist ein toller Song, ich liebe den Song. Und ich habe ihn aus einem ganz, ganz reinen Ursprung über meine Freunde geschrieben, die alle sehr doll für mich da waren in einer schwierigen Zeit. So. Und deswegen, ich glaube aber auch, also ich sehe natürlich auch, dass es negative Auswirkungen auf mich, auf meine Karriere hatte. Das sehe ich auch. Also such mal meinen Namen irgendwo in einem Festival-Line-up. Findest du aktuell nicht.
Warum nicht?
Ich schätze auch wegen der Indie-Polizei. Also ich habe tatsächlich von einem Festival aus, ich will nicht
wir zu sagen genau, so einem Festival halt.
Von einem Festival, da haben wir auch über die Booking-Agentur direkt das Feedback bekommen. Das war nämlich halt nach dem Dschungelcamp direkt so. Und haben die gesagt, Emily hat Dschungelcamp gemacht, spielt bei uns nicht.
Krass. Aber also zum einen auch mal gut, dass man mal ehrlich gesagt kriegt, warum denn eigentlich. Aber wie lange ist das jetzt her? Die Staffel ist
2019. Also, okay. 2020 war das, am Anfang das von 2020, glaube ich. Und dann ging es halt direkt danach mit James Blunt auf Tour. Und dann Lockdown.
Danke.
Oder?
Ja. Und extrem viel die letzten zwei Jahre auch, ne? Also man sollte meinen und hoffen, dass das jetzt langsam dann auch mal vergessen
wird. Ja, ich habe halt auch übertrieben viel Musik released in den letzten zwei Jahren. Ne? Ich habe jetzt zwei EPs rausgebracht. Die erste im August, Ende August. Und jetzt die letzte, jetzt vor einem Monat genau. Also da merkst du, also da habe ich halt wirklich auch nochmal einfach ganz krass Facette gezeigt. Ganz heftig Facette. Da ist so viel unterschiedliche Musik drauf und so viel mit sehr viel Charakter und gar nicht so einem Pop-Kommerz-Gedanken oder so, der mir da. Natürlich habe ich auch die großen Pop-Singles, natürlich, I love them. So, ich schreibe sie ja auch gerne. Aber da ist auch wirklich was anderes, was halt einfach auch nicht radiotauglich ist, sondern wo es mir um die Texte einfach nur geht. Und so, deswegen, weißt du, wer jetzt nicht drüber hinwegkommt, da kann ich dann auch nichts machen.
Ja.
Das ist mir dann irgendwo auch egal. Also so, weißt du, so, ja gut, komm.
Aber ich finde es total strange, weil du irgendwie gefühlt, seitdem du auf Wiedersehen gesagt hast, halt in meinem digitalen Leben immer so allgegenwärtig bist. Also, oder wenn man halt auch irgendwie zum Einkaufen geht oder wenn man irgendwie feiern geht, weil man muss ja auch sagen, du hast so ein 100 Millionen Feature gemacht mit, ich war
Gamper und Adoni, ja, genau, auch Hamburger Jungs, ne? Auch, also deswegen.
Und dann nochmal schön Bittersweet Symphony reingehauen und genau. Man weiß, das Ding ist halt irgendwo zwischen jugendlicher Party irgendwo.
Und
Radio,
absoluter Classic.
Absoluter Classic, halt so. Einer meiner Lieblingssongs von 20, 25 Jahren.
Ja.
Und seitdem irgendwie ESC, müssen wir gar nicht drüber reden, du bist halt immer ständig allgegenwärtig und ich finde es halt so krass, dass ne Festivals dann halt sagen, so nö, ist finde ich mir zu blöd. Also
ja, ich hoffe, keiner sagt zu blöd.
Nein, nicht zu blöd, aber ist mir vielleicht zu allgegenwärtig.
Ja, so, aber ganz ehrlich, es war für mich natürlich auch irgendwie heavy. Also erstmal auch ganz kurz nach In This Together. Als In This Together kam, es war meine erste Single nach Bittersweet Symphony. Und dann kam erstmal ein Jahr lang gar nichts. Und dann haben wir erst danach, ein Jahr lang später, einen Song released. Also so ein Jahr Pause machen ist halt auch so, warum ist das passiert? Warum haben wir ein Jahr nichts released? Weil ich konnte zum Beispiel mit der Pandemie als Künstlerin erstmal gar nicht umgehen. Also für mich war das ein Riesenschock. Ich bin von der James Blunt Tour nach Hause gekommen. Meine Karriere lief gerade so, also so gut lief es noch gar nicht in meinem Leben natürlich. Ich habe Arena-Shows mit James Blunt gerade angefangen zu spielen und auf einmal sitze ich zu Hause. Ich war vorher auf Radio-Promo-Tour für In This Together und auf einmal sitze ich zu Hause und bin so, hä, wo ist meine Band? Was ist los? So, und wann geht's weiter? Wann geht's weiter? Wir waren doch gerade auf Tour. Und ich habe diesen Schock ganz lange nicht verdaut. Und dann erst wirklich, das hat bei mir total lange gedauert zu begreifen, dass ich meine ganze Arbeitsweise umstellen muss. Weil ich merke es jetzt gerade, ne? Es ist meine erste Headliner-Tour. Und jetzt meine erste Headliner-Tour. Es ist halt übertrieben spät, aber es ist genau, weil halt da zwei Jahre Pandemie dazwischen sind. Und ich hätte die eigentlich vor zwei Jahren spielen müssen so. Und ich bin eine absolute Live-Künstlerin. Und ich habe in meinem Leben, ich habe so viel Support schon gespielt. Ne? Ich glaube, ich habe jede kleine Bühne hier in Hamburg schon mal bespielt als Vorband für wen auch immer. Ne? Sam Fender, Amy Shark, 660, Picture This. So viele tolle, tolle Bands schon supported. Und dadurch habe ich mir auch so eine kleine Base auf jeden Fall zusammengearbeitet. Und jetzt merke ich auf einmal, die Menschen, die jetzt gerade vor mir stehen in diesen Clubs, ne, so, das sind meine Fans und ich treffe die zum ersten Mal so richtig gerade. Und die stehen vor mir und die singen alle meine Songs mit. Und das ist halt so krass, weil Social Media ist einfach nicht mein Strongsuit. Aber ich finde es so bewundernswert, wie viele KünstlerInnen während der Pandemie es geschafft haben, eine Karriere aus dem Nichts aufzubauen.
Das hat ja gerade schon Zoe Wees gesagt.
Genau.
Ist ja eine absolute Pandemie-Künstlerin.
Genau. Und ich bin ja auch mit ihrem Manager sehr gut befreundet. Und
Mit Nils.
Und ich habe auch mit Zoe, wir waren auch schon mal im Studio, ich kenne Zoe, ich habe die aus der Schule abgeholt, so, weißt du? Und das halt alles zu beobachten, wie die das gerissen haben, genius. Genius. Und das liegt daran, dass Nils einfach komplett verstanden hat, wie Social Media funktioniert. Und das war bei uns immer so die große Schwachstelle, dass ich das nicht checke, wie inszeniere ich mich richtig gut auf Social Media?
Ja, ich glaube, das Checken ist eine Sache, aber ich glaube, man muss es auch wollen. So, bist du jemand, stehst du morgens auf und hast Bock, dein Leben im Internet zu teilen?
Weißt du, bei mir ist das Problem viel eher die ganze kleinteilige Arbeit, die da reingeht. So, ich habe voll fett ADS und mir fallen einfach manche Dinge wesentlich schwerer als anderen Menschen, so, die kein ADS haben. Ich habe so viel Rohmaterial auf meinem Handy gefilmt mäßig, aber schneid das halt mal zusammen. So, schneid das mal zusammen, leg mal ein schönes Voice-Over drüber. Das ist halt so viel Arbeit und ich fange was an. Ich nehme mein Handy in die Hand, fange an, irgendwas zu schneiden, werde abgelenkt und dann gucke ich es 2 Wochen nicht mehr an, weil ich es vergessen habe. Und das ist so echt so ätzend bei mir, Mann, weil ich finde Social Media so krass. Ich finde es so cool, was du schaffen kannst innerhalb von kürzester Zeit. Du kannst ein Viral Hit einfach davon entfernt sein, dass dein gesamtes Leben sich verändert. Unser Support Act Ashley Singh, ne? Ashley hat seine Single 10 Summers, bevor er die rausgebracht hat, halt über TikTok gearbeitet und einen Open-Verse-Challenge gemacht. Tom Walker hat seinen Open-Verse-Challenge gemacht. Conor Maynard hat seinen Open-Verse-Challenge mitgemacht. So, boom. Aus dem Nichts kam der Junge und auf einmal hat er da irgendwie fast 100.000 Follower auf TikTok und hat einen bei Major gesigned und ist, weißt du, einfach so innerhalb von Wochen. Ich habe angefangen, mit ihm über Support zu sprechen, weil ich ihn auch auf TikTok gefunden habe und ich war so, oh mein Gott, who are you? What is that voice, man? Do you wanna come on tour? Und er so, yeah, it's my favorite thing to do, touring, let's go. Und dann sind da, glaube ich, 4, 5, 6 Wochen vergangen. Und wir haben halt so gesprochen und ne, das geplant. Und in dieser Zeit ist das alles passiert bei ihm. Und es ist einfach nur, sein Song hat über 1 Million Streams und sowas alles. Und es ist einfach nur, also verrückt, was bei Ashley alles passiert ist. Und das wünsche ich mir natürlich auch, dass ich das so nutzen kann für mich. Aber ich tue mir immer noch sehr schwer damit. Ich möchte das aber ändern. Ich möchte das dieses Jahr angehen. Folgt mir auf TikTok, Leute.
Kannst du bitte mal mir, alten Mann, erklären, was hat er gemacht? Open Verse.
Er hat den Chorus von seinem Song gesungen und dann hat er halt nur die Akkorde gespielt und Platz gelassen für andere, dass die ihren eigenen Text darüber schreiben können.
Das ist, also ich bin da ja auch im Vergleich sehr alt, vor allem was TikTok angeht, aber so wie ich das verstanden habe, ist das eins der paar Dinge auf TikTok, die immer wieder funktionieren und die mega krass angenommen werden. Ne?
Weil halt jeder Creator sich selbst einbringen kann. Und deswegen ist auch die Motivation bei den Leuten so hoch, diese Open-Verse-Challenges zu machen, weil es geht halt auch um sie selbst. Ne? Also sie können sich selber inszenieren, müssen dafür nicht mal einen guten Song geschrieben haben, sondern haben eine Vorlage, die sie ausfüllen müssen. Das muss natürlich auch gut sein, was sie dann da reinschreiben, safe. Aber es ist so, die halbe Arbeit ist schon gemacht. Du kannst deinen Flavor dazu tun und zusammen was Neues kreieren. Also total geil.
Achso, das heißt, das sind denn die Videos, die so mit dem Splitscreen sind. Und Duett. Oben ist ein Künstler, eine Künstlerin und unten halt auch jemand. Ja. Und
zeige ich dir gleich mal bei Ashley auf der Seite. Ist mega gut.
Oh, ja. Ey, ich hab grad so eine Instagram-Pause. Ich dürfte sie eigentlich nicht machen, aber ich brauche sie jetzt nach einem Jahr.
Du kannst sie machen, Digga.
Ist so unfassbar anstrengend gewesen. Wir waren auch gerade in so einer Release-Phase und das halt über ein Jahr. Und ich habe das Gefühl, ich habe so ein Jahr lang mein Leben verloren, beziehungsweise ich sehe es dann halt auf Insta, aber das, was da halt auch da ist, ist auch das alles, was passiert ist. Irgendwie, es ist ein absoluter Brainfuck und nach einem Jahr brauche ich es irgendwie gerade auch.
Aber das Ding ist so, du musst auf TikTok, versuch gar nicht erst dein Instagram aufzubauen, ne? Wird so nicht mehr. Instagram wächst so nicht mehr, wie es jetzt ist. Mhm. Du findest ja über Instagram, einfach nur so über Instagram, das Posten auf Instagram bringt dir keine neuen Follower. Aber TikTok kann dir neue Follower bringen, weil der Algorithmus halt natürlich ganz anders funktioniert. Deine Inhalte werden ganz vielen Leuten angezeigt, die dir nicht folgen, die dich noch nicht kennen. Und dann hast du das halt das Geniale an der For You-Page, so, die halt deine Opening-Page ist. Und das ist das, was die Leute halt benutzen, die For You-Page. Auf Instagram hast du halt deinen Feed. Und es gibt eine Entdecken-Page auch, die benutzt kein Mensch, Mann. Niemand benutzt diese Entdecken auf Instagram, who cares, so. Aber auf TikTok bist du auch, um neue Sachen zu entdecken. Und das ist halt so wirklich die Würfel jedes Mal neu geschüttelt, so. Mit jedem Video, was du hochlädst, hast du eine Chance, viral zu gehen.
Das ist doch das, wo viele in meinem Umfeld schon gesagt haben, das ist das Geile an TikTok, dass du halt nicht diese Algorithmen hast, sondern dass du nicht diese Algorithmen hast, wie bei Insta und Facebook auch immer noch, ne? sondern dass das quasi zufällig passiert. Absolut. Also ich habe mit einer Dame von TikTok viel gesprochen. Ich meine auch, ja, eigentlich ist es zufällig. Wie kannst du nur sagen, dass deine Plattform irgendwie über Zufall passiert? So, und dann hat sie das erklärt und hat gemeint, ja, jedes Video hat die gleiche Chance. Und du kannst dir da Scheiße erlauben. Also das ist, wo viele Künstlerinnen in meinem Umfeld gesagt haben, das ist eigentlich das Geile, weil wenn du einen beschissenen Insta-Post hast, dann ist so, ja, der war halt beschissen und dann gucken alle da drauf. Bei TikTok ist es scheißegal. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, du, Sachen, die nicht funktionieren, kannst du auch wieder löschen, einfach so mäßig. Und dann hat es halt irgendwie auch einfach wirklich keiner gesehen. Du siehst ja, wie viele Leute es sehen. Du siehst ja, wie viele Views es hat. Und dann kannst du es einfach wieder löschen, Mann. Und dein Algorithmus bestraft dich nicht dafür. Weil auf Instagram ist ja so, wenn deine Reichweite runtergeht, immer weiter declined, dann wird es auch, dann, ne, wird es auch weniger ausgespielt und so. Und bei TikTok wieder neue Chance, so. Aber ich habe auch von einer Creatorin zum Beispiel mal ein ganz schönes TikTok gesehen, wo sie meinte, löscht nicht eure Videos, die nicht viral gegangen sind, wenn ihr stolz auf die Videos seid. Wenn es Content ist, der euch gefällt, der für euch was aussagt, löscht das nicht, weil Kreativität ist wie Ebbe und Flut und das ist alles Teil des Prozesses und es ist auch interessant zu sehen, wenn du ein viral Video von jemandem entdeckt hast, ist auch interessant auf die Page zu gehen und zu gucken, was hat die Person noch so zu bieten, weißt du? Und da, das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Also ich zum Beispiel so Song-Snippets von mir, TikTok ist auch die Plattform, auf der ich manchmal Songs, die ich gerade geschrieben habe, kleine Snippets davon hochlade. Zum Ausprobieren so. Weil ich hatte ja 2 Jahre keine Bühne und ich habe aber geschrieben wie eine besenkte Sau. Und dann, ich kann die live nicht ausprobieren. Was machst du? Klatschst es kurz auf TikTok rauf und guckst dann, was da passiert. Und wenn es nichts ist, so, du kannst es wieder löschen, aber ich bin ja stolz auf die Songs und lass sie trotzdem dann online, weil ich denk so, ja, schön.
Das ist so crazy halt zu hören, wenn man halt bedenkt, dass du vor 5, 6, 7 Jahren, dass es so eine absolute Geheimhaltung gewesen ist, was halt bei der jeweiligen Künstler oder Künstlerin oder bei der jeweiligen Band auf dem neuen Album ist. Ne? Und auf einmal bist du selber, du leakst halt selber deine Songs.
Ja, und das ist, finde ich, so krass nämlich, weil TikTok gibt halt wirklich KonsumentInnen die Chance, wirklich mitzuentscheiden, was sie hören wollen. Und das finde ich irgendwie so geil. Ist wie beim quasi Live-Publikum, wie doll klatschen die? Wie doll reagieren die auf deinen Song? Und so ist es halt so, wie gut kommt der Song im Internet an? Wollen die Leute den haben? Und du kannst dir ganz viel Doofes ersparen, quasi, wenn du Songs ein bisschen so testest auf TikTok. Wenn es nicht funktioniert und einfach immer nicht funktioniert, dann kannst du es lassen. Aber wenn da ein Song schon ein bisschen viral geht, dann kannst du sagen, okay, da haben Leute Bock drauf, ich release den. Und dann kannst du, das ist total geil, wie TikTok Pre-Save-Kampagnen aktiviert hat. So, weil ich habe mir immer, du redest dir auf Instagram den Mund fusselig, bitte pre-saved mein Song. Das macht keiner, Mann. Die interagieren alle ungefähr mit den Links irgendwie auch gar nicht richtig so. Aber auf TikTok sind total viele wirklich musikhungrige Menschen, die auch Leute unterstützen wollen. Und das ist irgendwie das Coole, dass es so ein Community-Spirit ist und man will sich auch beim Wachsen gegenseitig zugucken. Und das ist irgendwie, weißt du, die Leute pre-saven. Ashley hat die höchste Pre-Save-Zahl in the history of Warner UK. In the history of Warner UK.
What?
Ja? Höchste Pre-Saves.
Aber
er hat über 20.000 Pre-Saves.
Aber ist das ein Generationsding? Also, ja, ich bin jetzt 12 Jahre älter als du. Ich bin eine andere Generation. Ich habe immer das Gefühl, dass TikTok halt auch eine andere Generation von Musikschaffenden ist.
Ja, aber ist es auch nicht mehr. Also es gibt auch einfach ganz viel in jedem Alter Menschen auf TikTok. Und das ist so, dass früher haben auch alle gesagt, das ist für Kids, das ist für Kids. Das ist überhaupt nicht für Kids. Das ist, also ich kenne auch Leute, die älter sind, die Content machen, den ich mir auch total gern reinziehe und so. Das ist überhaupt nicht mehr nur für Kids.
Das fing halt bei den Userinnen so an, ne? Also da war es halt natürlich erst das junge Publikum.
Klar, mit den Digital Natives, so, die halt wirklich auch einfach von mit der Muttermilch verstanden haben, wie diese App funktioniert, aber da sind wir drüber hinweg und jeder, der sich weigert, TikTok zu machen, steht sich selbst im Weg, würde ich sagen. Also, und das ist voll krass, weil ich bin auch nicht super fleißig, was TikTok angeht. Ich wünschte, ich würde da mehr Zeit noch investieren. Aber jede Person, die Musik macht und die sich beschwert, dass ihre Karriere nicht läuft, ne, aber sich weigert, TikTok zu machen, mit der rede ich halt nicht mehr. Da gebe ich keine Tipps mehr raus, wenn die, also so von wegen so, ja, versuch doch mal, nee, mach TikTok oder lass es. Weil TikTok ist wirklich so eine für uns eine so tolle Plattform, uns zu zeigen. Du musst kein Ticket verkaufen, du musst gar nichts machen, du musst halt diese Videos machen und dann diese Plattform richtig arbeiten und hast irgendwie mit jedem Video die neue Chance. Also ich find's sehr geil.
Verkauft TikTok Karten. Also
Tickets
für Tickets. Verkauft TikTok Tickets. Das ist hier
und das
die
ist
große
das
Frage.
Ding. Und das ist natürlich das Ding, weil du kannst auch sehr groß auf TikTok sein und trotzdem Probleme haben, irgendwie eine Tour zu spielen. Das gibt's schon auch. Also ich glaube, dass auch immer noch auch Radio ganz gut auch Tickets verkauft, ne? Aber Radio guckt auch auf Zahlen. Die gucken auch, wie relevant ist der Act gerade und gucken sich auch Social Media Zahlen an.
Ja, wobei Radio ja immer auch noch in den alten Schemata arbeitet und die ihre, also die dann die Songs an ihre Hörer irgendwie ausspielen und da schauen, hören die das?
Ja.
Okay, finden die das gut? Dann kommt's in die Daily Rotation oder halt
genau.
Nicht?
Ja, es ist auch super schwierig.
Die haben noch die alten.
Ja, und es gibt auch halt so verträgemäßig, also die Top 5 aus Amerika werden halt dann vertragsmäßig so oft gespielt, so weil sie gespielt werden müssen, weil es ist halt Dua Lipa und die Leute wollen halt auch Dua Lipa hören. Ne? Und dann hat halt, egal was Dua Lipa released, sie hat safe ihre Playlists, safe. So, und es ist dann auch, also das ist für mich auch total krass, als englischsprachige Künstlerin in Deutschland meinen Fuß in die Radiotür zu kriegen, weil ich Popmusik mache. Aber dann sind halt Leute so, hey, wir spielen, es ist leider auch immer noch Female Pop. Ist leider immer noch ein Genre, ja. Weil ich eine Frau bin, bin ich nochmal ein Subgenre auch. Und wenn wir an Female Pop denken, dann haben wir halt da schon Dua Lipa drin und Anne-Marie, weiß auch nicht mehr, irgendwie die gespielt werden. Und wenn das dann so, wenn da die Relevanz bei dir nicht ist, aber es so ein bisschen die gleiche Genre ist, dann spielen sie halt natürlich eher Dua Lipa, weil das kennen die Leute.
Ich glaube aber, dass du da in den nächsten Monaten und Jahren sehr, sehr gute Chancen hast, weil die deutschen Radiosender ja keine deutschsprachige Musik mehr spielen wollen, aber gerade extrem mit der Kritik leben müssen und umgehen müssen. Ihr müsst ja auch mal wieder deutsche Acts spielen. In Frankreich läuft es ganz anders. Spielt doch mal deutsche Acts.
Ja.
So, weil die wollt ihr auch hier auf den Off-Air-Konzerten haben. Und du
voll interessant,
halt
wie sich das gedreht hat. Ne?
Das dann abdeckst quasi.
Weil
du nicht deutschsprachig bist, aber eine deutsche Künstlerin, dann können sie sagen, wir spielen doch eine deutsche Künstlerin hier,
ja.
Emily.
Als ich angefangen habe, Musik zu machen, war die am meisten gestellte Frage, warum machst du nicht Deutsch? Und ich bin so, ich bin halb Engländerin, mein Name ist Emily Roberts, also es sagt es auch schon, ne? Ich habe Wurzeln in England, ich schreibe auf Englisch, ich bin bilingual aufgewachsen, ich hatte einen englischen Freund lange, dann hatte ich einen holländischen Freund lange, ich habe zu Hause meistens Englisch gesprochen und habe ganz viele englischsprachige Freunde und so. Und so kommt das aus mir raus. Und früher war das halt ein Riesenproblem, als halt nur Deutsch ungefähr lief. Und mittlerweile, ich sehe es ja auch immer so an der New Music Friday zum Beispiel, wie viel Deutschsprachiges ist da gerade drin. Und es ist viel weniger geworden.
Deutsch ist ein Skipper. Meine Radio-Promotion hat uns das auch gesagt.
Wenn es kein Deutsch-Rap ist,
dann skippst du halt weg.
Dann hast du echt Probleme gerade. So, also es tut mir auch natürlich für meine Mädels leid, weil ne, ich habe sehr viele Freundinnen, die Deutschpop machen und die haben teilweise auch echt Probleme ins Radio zu kommen, ne, weil das gerade so ist.
Ich habe hier Fragen.
Mhm.
Ich break dieses ganze Business-Gespräch einfach
mal. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist übelst der
Musik-Nerd-Talk,
Digga.
Das ist okay, aber wir wollen ja auch dann auf die Persönlichkeit Emily Roberts gehen. Also wir haben hier 14.
Ja.
Wir haben hier 14 Fragen. Die kannst du halt kurz oder lang beantworten, wenn dir eine Frage nicht gefällt und du sie nicht beantworten möchtest, ne, sag einfach weiter und wir gucken mal, was passiert.
Let's go.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Die erste 6, die ich bekommen habe, welches Fach, welche Stufe, welche Lehrkraft?
Mathe, auf jeden Fall, glaube ich. Ich erinnere das nicht, ich habe Schule ziemlich gut verdrängt, so vieles. Schule war für mich eine super schwierige Zeit natürlich, schon erwähnt, ADS. Auch als ich in der Grundschule war, wusste man gar nichts darüber, so ungefähr. Es gab ein Buch, das hat meine Mama meiner Grundschullehrerin geschenkt. Sie wollte es nicht lesen, weil sie meint, das betrifft ja nur eine Schülerin in meiner Klasse.
Oh,
nee,
krass.
Das betrifft definitiv nicht nur eine Schülerin deiner Klasse, aber es wird sehr selten nur diagnostiziert. Deswegen ich war auch früher gar nicht so schlecht dann in Mathe und irgendwann ist es halt einfach gekippt, als es so abstrakt wurde mit Zahlen. Ich habe kein Gefühl für Zahlen und deswegen bestimmt Mathe. Aber ich glaube, in Chemie war bestimmt auch mal was dabei oder so. Also alles, was mit Zahlen, mit Rechnen und so ist, da tschüss.
Willst du die beantworten? Du guckst mich gerade
so. Die Frage?
Ja. Nö. Als ich sie aufgeschrieben habe.
Ich habe nie eine 6 bekommen.
Doch, natürlich, ich habe 6er bekommen. Ich glaube, ich habe vorhin sogar gelogen, als ich überlegt habe, was meine erste 6 war. Es war nicht Französisch, es war nicht meine erste, da waren es nur mehr hinten raus dann. Ich glaube, es war Englisch und es war voll dumm, weil ich gerade erst ein paar Wochen Englisch hatte als Zweitfremdsprache. Ich war eine Woche krank, weil ich eine Grippe hatte oder was und habe das mit diesem he, she, it, s nicht mitbekommen. Mm. Und dann gab es darüber einen Test und ich habe halt alles komplett
das S kam nicht
gemacht.
Mit.
Ja, das S kam nicht mit bei mir, so, weil ich wusste davon nichts.
Ja, oh Mann.
Und das war halt sowas von der 6.
Ja, das S kommt immer mit. Mich kann man aus dem Konzept bringen mit.
Allem, Digga. Ich bin so schnell... Oh mein Gott, ich bin so schnell abgelenkt. Also jetzt auf der Tour haben ne die Mädels aus der ersten Reihe in jeder Show überraschen sie mich mit irgendwas anderem und halten mir auf einmal irgendwas vor die Nase. So, also für jeder, der den Eurovision Vorentscheid geguckt hat, da war es eine Seifenblase, die mich komplett aus dem Konzept gebracht hat, dass ich meinen Text vergessen habe. Und jetzt in jeder Show wird mir auf einmal, wenn ich Soap singe, was anderes unter die Nase gehalten. Oder ein anderer, auch bei anderen Songs mittlerweile auch. Zuerst nur bei Soap und jetzt auch bei anderen Songs. Und ich habe ganz gut gelernt, damit umzugehen.
Okay. Ich find's, ich muss gerade nur an diese Seifeblase denken. Ich hab's natürlich auch gesehen, aber ich fand's überhaupt gar nicht so schlimm. Ich fand's auch irgendwie, ach, das war auch irgendwie so ein, es war irgendwie ein Move von dir. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, wer mitgemacht hat, aber ich weiß auf jeden Fall dein, damn, fuck. Und wenn
damn,
ich jetzt,
how? Stell mal vor, ich hätte fuck im ersten gesagt, Alter, das wäre auch nicht gut. Malik, als er gewonnen hat, war er erstmal fuck. Und wir so, du bist im Fernsehen, mein Junge, sag das nicht.
Oh, geil, ich sehe jetzt halt einfach nur gerade deine großen Augen und dieses Seifenblase.
Ja, und ich habe mich so gefreut über die Seifenblase, weißt du? Ich habe mich so gefreut, dass ich habe sie ja exakt im Takt getroffen. Mit meinem Finger exakt im Takt habe ich diese Seifenblase Soap zum Platzen gebracht. Und dann musste ich so lachen und war so, oh, da ist ja schon der zweite Verse. Ah ja, stimmt. Aber wie geht der nochmal? Keine Ahnung.
Ach ja, ich bin ja im Fernsehen.
Bis ich meine Managerin angeguckt habe, die da hinten auf dem Sofa saß und die so, no therapy. Und ich so, ah, can't make me forget. Auch witzig, ne? Can't make me forget you and me. Ja, aber die Seifenblase hat's geschafft, dass ich's vergessen habe.
Bist du Pippi, Annika oder Tommy?
Ja, auf jeden Fall Pippi. Ich bin das Pferd.
Warum schaust du mich an?
Ich weiß nicht, vielleicht möchte ich einfach nur gerne von dir wissen, was du vielleicht auch bist so für dich.
Es kommt drauf an, mit wem ich gerade zusammen bin. Ich bin eigentlich eher auch Pippi, aber wenn
du mit mir
mein
zusammen
Umfeld
bist,
sehr Pippi ist, dann bin ich sehr Annika.
Dann musst Annika sein manchmal, ne?
Bei dir muss ich häufig Annika sein.
Ja.
Weil ich bin ja mehr Tommy. Ne?
Oh. Der Quotenjunge, heute ja.
Ich bin ein tollpatschiges Katzenbaby oder ich gleite feengleich durch das Leben.
Ja, komm, dreimal darfst du raten.
Feengleich durch das Leben. Du bist eine feengleiche tollpatschige Katze.
Schon vieles über mich gehört, aber das jetzt noch nicht. Nee, ich schmeiß auch natürlich richtig gerne aus den Dingen runter und so.
Die letzte Situation, die mich sprachlos gemacht hat.
Oh, gestern, ich erzähl's einfach, gestern hat jemand gefragt, ob er mit in mein Hotelzimmer kommen darf, um bei mir zu übernachten. Und da war ich kurz so,
Soap!
Nee, Digga. Nein, tschüss. Also richtig aus der Kalten, weißt du? Und ich war so, hä, was?
Da kann ich mal fragen.
Hast du sonst keinen Schlafplatz? Oder ich habe kein Sofa in meinem Zimmer. Sorry, es ist keine Suite hier in Hannover.
Hast du direkt überlegt, ob du jemandem helfen musst?
Ja, es war echt so, brauchst du Hilfe oder baggerst du mich gerade an? Ja, manchmal.
Da passt doch die gute Frage jetzt dazu. Die dümmste Anmache, die mir widerfahren ist.
Darf ich in deinem Zelt? Nein. Kennt ihr diese Männer, also du, Frauen können das auch machen, ist mir auch schon passiert mit Frauen, aber kennt ihr vor allen Dingen diese Männer, die dich so mobben? Meine Freundin Josi und ich haben das früher mal Sexmobbing genannt. Die baggern dich an, indem sie dich klein halten wollen.
So wie mit 12, 13
damals. Ja, so kleine Jungs auf dem Schulterblatt damals immer, die kommen dann und machen erstmal einen ganz frechen Spruch, der halt irgendwie einfach mies beleidigend ist. Und wollen so dein Daddy-Issue in dir triggern und sind so, weißt du, ne, oh, ich will deine Aufmerksamkeit jetzt aber gewinnen, ich will jetzt aber dein Approval gewinnen und sagen dir irgendwie so was Kackendreistes ins Gesicht und du bist so, was ist mit dir verkehrt? Das ist mir auf jeden Fall schon ein paar Mal passiert, dass sie so frech sind, aber ich glaube, ich wurde auch lange nicht mehr angebaggert.
Naja, 24 Stunden ist es her, ne?
Stimmt. noch nicht mal. Nee, aber das war ja nicht an. Das war ja irgendwie. Nee.
War ja auch irgendwie ein bisschen süß.
Weil das Ding ist, ich weiß einen sehr guten Flirt natürlich. Ich finde, Flirten ist eine Kunst. Ich flirte auch so gerne. Seit ich ein Kind bin, flirte ich. Flirte ist in den Augenbrauen. I flirt with everybody, so. Deswegen weiß ich auch einen guten Anmachspruch sehr zu schätzen. Hast du einen guten?
Einen guten Anmachspruch? Ja. Ich glaube, ich mache das über meine Aura und über meine Augen.
Ja, gut.
Nee, also es halt,
sag das auf keinen Fall dann. Jetzt. Das kommt nicht gut, Mann.
Hast du meine Aura gesehen? Spürst du
meine Aura? Sie ist Gold für dich.
Genau. Möchtest du meine Aura spüren? Würde ich so niemals machen.
Ich kann dich mit in Backstage nehmen und dir meine Aura zeigen.
Boah, habe ich nie gemacht. Also das würde ich niemals machen. Also keine Ahnung, Business oder vor allen Dingen halt auch Band hat niemals damit zu tun, dass ich sage, ey, ich spiele in der Band, hast du mich gerade gesehen, willst du nicht mitkommen?
Du, ganz ehrlich,
das kann nur Scheiße werden.
So, mir passiert das einfach. Ich bin, ne, wie gesagt, jetzt erste Headliner-Tour so. Und ich bin fast ein bisschen beleidigt, dass ich nicht angebaggert werde. Und es ist so voll krass, weil ich denke so, hä, wo sind denn, findet mich keiner geil oder was?
Du hast die Groupies nicht auf dem Rider
geschrieben. Kommt ihr wirklich nur für den Gesang? Nein, schon.
Nee, das liegt halt daran, dass du so feengleich
über die Bühne strampelst hier, ja.
Nee, das hat was mit, ich glaube, man traut sich nicht. Man würde sich nicht trauen, dich anzubaggern.
Das ist manchmal auch ganz witzig, natürlich als Frau bist du ja in einer gewissen, was halt Machtposition, aber also du hast was Gewisses Erhabenes, wenn du natürlich den ganzen Abend auf so einer Bühne stehst, dann hast du natürlich statusmäßig, bist du natürlich so, ne? Und ich glaube, das braucht schon jemanden, der echt richtig ein gesundes Selbstbewusstsein hat, dann da seinen Move zu machen, aber ja.
Also ich glaube, am besten ist doch halt einfach, wenn man gar nicht reden muss, sondern man sieht sich halt an und weiß halt so, hey,
ja,
hey.
Die Aura halt zeigt.
It's a vibe, man.
Ach, leck mich, ja, nur, dass ich halt Aura gesagt habe. Aber es ist doch einfach so, man schaut sich an und wenn man halt smart genug ist, dann weiß man doch, was man halt gleich als nächstes macht. Man trinkt halt ein Bierchen miteinander und dann sagt man, dass man müde ist und dann...
Ich bin noch gar nicht so lange wieder Single und bin halt übelst Workaholic aktuell, ne? Also ich bin so viel am Arbeiten. Ich, wie gesagt, also ich habe diesen Monat, also jetzt im April, 20 Shows gespielt, ne? Also kann man sich ausrechnen, wie viel ich zu Hause war. Dann hatte ich nochmal Corona 2 Wochen vorher. Ja, und ich war so, ich hatte das Gefühl, ich habe auch irgendwie lange gar nichts mehr angeflirtet, weil ich so im Fokus auch bin. Und letztens habe ich einmal Blickkontakt mit jemandem. Im Soho-Haus in Berlin bin ich an einer Person, die saß da so, bin vorbeigegangen. Wir haben uns in die Augen geschaut und dann habe ich gelächelt. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt zu lächeln. Während man den Blickkontakt hält. Und das ist schon krass, was auf einmal im Kopf so abgeht. Und es war so geil, weil der saß da, der hatte ein ganz tolles Outfit an. Ich habe das Outfit übelst appreciated. Und war so, ich liebe das, wenn Männer sich gut kleiden. Ich liebe das, wenn du merkst, da hat jemand sich über sein Outfit Gedanken gemacht. He put that together. So, Easy Life ist meine Lieblingsband. Und die haben eine Zeile, I put some serious thought into my outfit. I hope you notice. Und das war nochmal so eine Zeile, wo ich mich nochmal mehr in diese Band verliebt habe. Weil ich das Mode und sowas alles echt krass zu schätzen weiß. Und dann habe ich den angelächelt. Und ich habe gesehen, die Augen auf einmal so. Und im Gesicht auf einmal waren so viele kleine Mikrobewegungen. Und dann hat er auch so milde gelächelt. Und dann bin ich schon weggegangen. Es war spannend. Und vorbeigehen schon weg. Und das war total spannend.
Okay.
Next.
Wie viele Stunden am Tag verbringe ich unnötig auf Instagram?
Aktuell unnötig eher weniger tatsächlich, weil ich halt nur unterwegs bin und ich gucke mir halt natürlich nach jeder Show, gucke ich mir da an die Leute, die mich in der Story getaggt haben und da gucke ich mir das alles an und das ist tatsächlich nicht unnötig, sondern und ne, connecten mit den Fans und so. Gerade auf der James Blunt Support Tour, ne, ich habe ja jeden Abend vor 10.000 Menschen gespielt, die mich nicht kannten. Und dann musst du halt richtig das arbeiten. Dann musst du halt richtig da reingehen, jeder, der dich getaggt hat oder der eine Nachricht einfach nur geschrieben hat, antworten, dich bedanken, so. Und deswegen, ich saß halt im Tourbus und habe, glaube ich, 2 Stunden jeden Tag versucht, DMs zu beantworten. Und dann habe ich in diesem Zeitraum auch dann sehr wenig privat so geguckt einfach.
Wenn ich etwas nicht bekomme, setze ich meinen Dackelblick ein.
Nee. Ich hasse das. Oh mein Gott, ich liebe meine Schwester über alles auf der Welt, ne? Aber wenn es gibt eine Sache, die will ich nicht hören. Und das ist, Emmy? Und ich bin immer so, was? Was willst du, Lilian? Was ist es? Sag's mir einfach. Ich gebe dir das eh. Was willst du? Du musst gar nicht so. Sondern ich bin großer Fan von ganz klarer Kommunikation und so, hey, wenn ich das will und wenn ich auch glaube, dass ich das verdient habe, wonach ich frage, dann möchte ich nicht mich dafür kleiner machen, weißt du? Ich frage aber auch generell wenig nach Dingen. I don't chase, I attract mäßig so. Ich hoffe, dass die guten Dinge mich finden. Und wenn ich was will, dann hoffe ich, dass ich einfach mit dem, was ich bin, überzeuge und nicht mich irgendwie kleiner oder so anbiedern muss.
Ich war schon mal mit mehr als einer Person nackt in einem Raum.
Ja, wer war denn noch nicht in der Sauna?
In meinem nächsten Leben werde ich
endlich glücklich. Spaß.
Auf diesen Song bin ich besonders stolz.
Es gibt halt, darf ich mehrere sagen?
Klar, du darfst sagen, was du willst.
Also, ich glaube, mit Hemingway habe ich mir was Krasses von der Seele geschrieben. Ich glaube, mit Flowers habe ich eine unglaubliche Reise gemacht. Flowers ist noch nicht draußen. Wir spielen ihn aber live die ganze Zeit und es ist ganz, ganz heftig zu sehen, was da für ein Feedback kommt. So. Ist über eine sehr schlimme Beziehung, in der ich komplett meinen Selbstwert verloren habe und der wurde mir auch genommen. Also wurde tatsächlich von meinem Gegenüber aktiv dran gearbeitet, dass ich kleiner und kleiner und kleiner werde und immer mehr vergesse, wer ich bin. Und mit diesem Song habe ich so eine unglaubliche Reise angefangen, als ich ihn geschrieben habe nach dieser Trennung. Ich habe so meine ganze Wut auf diese Person genommen und in diesen Song gepackt. Dann, glaube ich, 2 Jahre später weitergeschrieben, was mir auch sonst nie passiert. Ich habe da nochmal einen Middle-Eight-Part geschrieben, nach 2 Jahren, in dem ich nochmal weiter reflektiert habe und dann nochmal was anderes in Worte fassen konnte, was ich vorher noch nicht greifen konnte. Und dann war ich 7 Jahre später im Studio und habe diesen Song 7 Jahre später richtig aufgenommen. Und da habe ich das erste Mal weinen müssen wegen der Geschichte, weil ich ganz viel wegdrücken musste und diesen Schmerz nicht zulassen konnte, weil es so heavy ist, was damals passiert ist, dass ich in einen kompletten Survival-Mode gegangen bin und war so, wenn ich heil aus der Nummer rauskommen möchte, dann Zähne zusammenbeißen und weitermachen, dass ich diese ganzen Gefühle, die noch dazugehört haben, ganz lange nicht gefühlt habe, bis ich wirklich dann so auch geheilt bin, dass ich 8 Jahre später mit einer unglaublichen Distanz zu allem, was damals passiert ist, nochmal darauf gucken konnte im Studio. Und da hat es mich zum ersten Mal so richtig gepackt und ich hatte zum ersten Mal so, nicht Mitleid, aber so ganz viel Empathie für die Person, die ich damals war, der das damals passiert ist. Und das war wie so ein, mein früheres Ich umarmen und so sagen, ich fange jetzt nicht an zu heulen, scheiße.
Nee, ist okay.
So, das ist unfair, was passiert ist. Und das hast du nie verdient. Weißt du? Oh Gott. Ich bin müde und verkatert und deswegen bin ich so nah am Wasser gebaut heute.
Oh nein, mal gucken, was bei der nächsten Frage passiert. Menschen erwarten immer von mir, dass ich...
Gute Frage. Was würdest du sagen über mich?
Weiß ich nicht. Ich kenne dich als relativ sorgenfreie Künstlerin. Also sorgenfrei nicht, aber du bist halt auch nicht handsam, auch nicht handsam, sondern alles cool. Also da gibt's keine Probleme. Ich wusste, wenn du heute hier in der Hebebühne spielst, gibt's ja keine Probleme.
Ja, wird
alles
spannend.
Keine Dramen. Du bist keine Drama Queen.
Ja, gar nicht.
Du bist null Drama. Und das habe ich früher von dir gedacht, dass du eine bist.
Weil ich laut bin, ne?
Ja, ich habe es früher wirklich gedacht und ich musste da echt erst mal verstehen, wie du funktionierst.
Ja.
Dass du das eigentlich gar nicht bist, sondern dass du eigentlich komplett das Gegenteil bist. Du bist halt null Drama.
Ja, also ich bin auch sehr, es dauert auch lange, bis man mich schockiert, so irgendwie mit irgendwas und so unerwartet irgendwo erwischt, weil ich immer so, okay, ja, ne, whatever, live, ne, alles kriegen wir irgendwie hin. Aber ich bin vor allen Dingen, ja, ich liebe Menschen, weißt du, und ich bin sehr aufgeschlossen, ich liebe es, Leute kennenzulernen, ich kann mich mit jedem unterhalten und bin natürlich auch sehr, sehr witzig, sehr lustige Personen, natürlich bin ich auch, ganz klar, wir haben relativ wenig in diesem Podcast bis jetzt gelacht, weil wir sehr in Business Talk und alles und wieder auch ernst wurden, aber ich weiß, für viele meiner Freundinnen und auch in meiner Familie habe ich immer sehr eine Clown-Position, so. Und ich glaube, das ist so was die Leute auch erwarten. Oder worauf sie wissen, so, okay, das wird schon lustig.
Willst du mal die Clowns-Regel Nummer 1 hören?
Ja.
Die du bekommst, wenn du so ein Clown-Studio machst?
Ja.
Enjoy when you're in the shit.
Oh, that's my life, Digga. That's my life, Mann. Wirklich, ich als Musikerin natürlich. Ich meine, worüber schreibe ich Songs? Über Dinge, die mal gar nicht gut gelaufen sind. Und immer, wenn mal was gar nicht gut läuft, denke ich so, yes, yes, ich kann safe einen Song drüber schreiben.
So sieht meine perfekte Wohlfühlbubble aus.
Ah, Live-Publikum. Aber auch sehr viel anderes natürlich. Ich habe so tolle Freundinnen und Freunde und so viele wirklich fantastische Menschen in meinem Leben, die ich sehr, sehr gerne um mich herum habe. Und das Schöne ist, wir sind auch alles so körperliche Menschen. Wir fassen uns auch alle so gerne an und so kuscheln. Love it. Weißt du?
Was möchtest du? Was möchten Sie, Fräulein? Was möchten Sie, Fräulein Schlapp? Ja, dafür ist das Mikrofon da. Wenn Sie reinsprechen möchten, sagen Sie etwas Intelligentes. Ich bin dafür da, die Sachen zu sagen, die halt nicht so intelligent sind.
Ach, so ist die Aufteilung. Das hättest du mir vorher sagen müssen.
Ich bin heute die Mischung aus Pipi und Tommy. Du bist Annika. Sage ich wieder was Falsches? Das Ding ist halt, du kannst nicht nur mit den Augen kommunizieren. Es ist ein Podcast.
Ja, habe ich verstanden.
Die nonverbale Kommunikation im Raum ist auf jeden Fall am Knistern hier.
Ich habe gerade nichts zu sagen. Bist du fertig mit deinen Fragen?
Waren das schon 14 Fragen?
Durchgehend. Es ging schneller und auch trotzdem langsamer, als ich gedacht habe.
Geil.
Jetzt stehe ich ja hier.
Und jetzt?
Ja, bin ich Tommy halt zwischen Pipi und Annika.
Ich muss ehrlich sagen, also ich habe Pipi Langstrumpf auch natürlich konsumiert damals. Völlig geil. Ich habe irgendwie keine Erinnerung an Tommy so richtig. Wer ist das eigentlich?
Ja, da gibt's auch keine.
Der war richtig Side-Character einfach, ne?
Ja, der war der Quotenjunge.
Der Quotenjunge, also wirklich, das war so, wer ist das eigentlich? Hat der eine Persönlichkeit auch, oder?
Ich glaube, Tommy war halt eher so...
Angst auch,
nee,
oder?
Du hast so, vielleicht, wenn man es so, irgendwie die heutige Zeit, Tommy war so eigentlich der feste Freund von Annika. Und
das der Bruder?
Ja, aber so vom Feeling her... Ja.
Leute.
Nein.
So klein ist Hamburg auch nicht. Also. Nein.
Ja, aber lass sie doch einfach mal 10 Jahre älter sein. So. Dann wäre Tommy so gesehen...
Immer noch der Bruder.
Ja.
In meinen Gedanken, nicht wirklich. Aber Tommy wäre der feste Freund von Annika. Und Annika ist halt befreundete Pipi. Und eigentlich steht Tommy eigentlich auf Pipi und will viel lieber was mit Pipi machen. Aber er kann Pipi seine Liebe nicht gestehen. Bleibt also aus Sicherheitsgründen mit Annika zusammen. Trotzdem bei Pipi zu sein, weil Annika natürlich die beste Freundin von Pipi ist.
Das war ein tiefenpsychologischer Ausflug in Haukes Kopf.
Ja, aber denk mal drüber nach, das macht doch Sinn.
Ich denke gerade drüber nach, wie alt die Charaktere in der Geschichte eigentlich sind, weil das sind Kinder.
Das sind
ganz klar
Kinder, die gar keine Sexualität haben.
Ja.
Und der Flash-Forward auch, also ich meine, wenn also Pipi Langstrumpf als erwachsene Frau... Wow, kann ich mir gar nicht also wow, bestimmt einfach von der Gesellschaft komplett nicht akzeptiert.
Ja, immer als
noch
Kind
alleine,
schon nicht.
Alleine in diesem Haus irgendwie so, Herr Nilsson, ich mach uns Pfannkuchen.
Aber Pipi Langstrumpf ist ja auch so ein Peter Pan Charakter halt.
Ja,
also
voll.
Das ist ja,
die gibt's
ist ja
nicht in Erwachsenen.
Das Wichtigste in dem Charakter ist ja also nicht nur das ich mache was ich will, sondern auch die das Kind sein.
Es wäre so geil, wenn man so eine weiterführende Serie schreibt, so Pipi kriegt ihre Tage. Wie geht sie damit um? Pippis ich gehe jetzt nicht in nur zu
ja, aber
so dramatische
wir,
Richtung.
Aber das ist eine
so
richtig, richtig gute Idee.
Pipi Langstrumpf macht Steuererklärung.
Das sollten,
ich habe so einen Koffer mit Gold.
Das wäre ein richtig geiler Netflix-Pitch.
Ja, Mann. Hier kommt jemand rein in den Raum und gestikuliert.
Ist ja
ein bisschen Charade
auch
hier.
Ist auch
voll
gut. Ach so, sie muss jetzt zum okay, alles klar. Ah, du musst jetzt zum Soundcheck.
Ja, ich habe schon wieder Bock.
Tourabschluss.
Ja, Mann. Oh, ich bin so, meine Mama kommt heute. Und ich habe einen Song auch für meine Mama geschrieben. Und den hört sie wirklich zum ersten Mal live heute. Ja, ich bin aufgeregt.
Hast du den schon gespielt? Also auf Tour?
Ja. Aber,
okay.
Aber Mama war noch nicht da.
Hätte sein, dass sie ja irgendwie auf TikTok gewesen ist, auf Instagram. Oder
Der ist auch noch, nee, das ist wirklich, bei manchen Songs bin ich auch so, ich bin noch nicht ready, die zu releasen. Hemingway habe ich 3 Jahre oder 4 Jahre vor Release geschrieben. Und mit dem musste ich erstmal eine Weile leben und wachsen, bis ich gesagt habe, okay, ich bin ready, drüber zu sprechen. So, Hemingway geht über meinen Vater.
Okay.
Ja.
aber fantastisch, dass deine Heiden Mama heute kommt. Und das heißt, es wird super emotional. Es wird ganz
todeslustig wird es heute wieder. Ich habe richtig Bock, Mann. Es kommt meine Schwester, alle irgendwie, alle, mit denen ich aufgewachsen bin und so. Es wird richtig schön heute. Heute ist wirklich, es ist ganz absurd, weil ich fühle mich, wahrscheinlich werde ich mich heute so fühlen, als würde ich auf einer Familienfeier auftreten. So, weil wirklich alle einfach da sind.
Und deshalb gibt es auch nachher schönen Sektempfang.
Oh, aber hallo, wir tanzen schön in den Mai zusammen.
Okay. Dann würde ich einfach sagen, wir schicken dich zum Soundcheck. Gibt es irgendeine Frage, die nicht gestellt worden ist, die du noch gerne beantworten möchtest?
Oh, wenn der Podcast rauskommt, dann kommt, glaube ich, eine Woche später ein neuer Song von mir raus. Und das ist ein Feature mit einem US-Künstler.
Darfst du schon sagen, wer?
Ich mache es jetzt lieber nochmal nicht, weil ich fliege nochmal nach Amerika und wir drehen das Video. Und das machen wir erst Ende Mai. Und ich weiß nicht, was deren Release-Strategie ist. Deswegen, ich sage es jetzt mal lieber noch nicht. Nicht, dass ihr jetzt nochmal schneiden müsst oder sowas.
Nee.
Aber zieht ihr euch dann auf jeden Fall rein. Ich liebe den Song.
Gut.
Sommersmash.
Ansonsten haben wir noch eine Playlist, die Astrakulada Nachtasyl Playlist. Wenn du möchtest, kannst du dir jetzt noch einen Song auf diese Playlist drauf wünschen.
Was ist da so drin, genremäßig?
Das ist egal.
All of Doubt, Patrick Droney, Head on Fire, Sigrid und Griff.
Ich hab grad keinen.
Emily Roberts.
Soap, weil ich finde den endlich geil produziert.
Danke, habe ich bei Schweden gemacht. Eurovision Master.
hab ich gesehen, habe gedacht, eigentlich wäre es geil, wenn da eine Band hinter stehen würde und das Ding halt spielt. Weil es so in diesem ganzen...
ESC ist Halbplayback.
Ja.
Kein einziges Instrument wird live auf der Bühne gespielt. Und ich wollte sehr gerne meine Band mitnehmen. Ne? Ich wollte das sehr gerne machen. Aber die haben gesagt, so Emily... Es ist schon auch ein bisschen vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, dass du alleine auf der Bühne stehst, wenn du das machst, so. Aber ich hätte gerne natürlich meine Band. Ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Band. Ich liebe die sehr und die hätte ich auch gerne mitgenommen. Aber, nee, ging nicht.
Okay, dann hau ich nochmal Sweet Disposition von The Temper Trap drauf. Ja, habe ich gestern das erste Mal wieder nach 10. Indie-Song, der, weiß ich nicht.
Ey, übelster Smash.
Übelst Molotow.
Können wir da hingehen heute?
Danach?
Ja! Ich hab so Bock! Ich liebe das Molotow.
Oh. Ja, können wir machen.
Okay.
Okay, gut. ganz viel Liebe nach draußen. Auch ganz viele Grüße an Daniel Hüttmann, der immer noch auf der Schlager XXL-Tour gefangen ist.
Bro. Was sagt die Hamburger Indie-Polizei denn dazu?
Job ist Job.
Ja, that's what I'm saying, you know?
It's business.
Okay, ihr Lieben.
Dann tschüss.